Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 23. Oktober 2012 zum Thema Mehr Bildungsgerechtigkeit durch Mathematik. Formelgebundene Finanzierung des Bildungssystems und Chancengleichheit. Zu Gast ist Johann Bacher, Professor für Soziologie und empirische Sozialforschung an der Johannes Kepler Universität Linz. Gastgeberin ist Renate Hackl.
Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen Abend. Ein paar technische und organisatorische Hinweise noch. Im hinteren Teil befindet sich eine Gastronomie, das heißt, Sie können sich dort Getränke kaufen. Es werden Aufzeichnungen über den heutigen Vortrag und das Gespräch geführt. Deshalb bitte, wir werden ja anschließend in der Diskussion kommen, warten Sie bitte ab, bis Sie das Mikro erhalten, damit man sozusagen Ihre Wortmeldung auch tatsächlich hört und aufnehmen kann. Ja, es geht um Bildungsgerechtigkeit heute durch eine mathematische Formel. Wie kann das funktionieren? Wie soll das gehen? Eingeladen hat zu diesem Abend der Berufsverband der Soziologen, kurz BSO genannt. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir die Soziologie sichtbar machen wollen, nämlich auch im öffentlichen Diskurs stehen wollen und aufzeigen wollen, was Soziologen so alles können und wo sie eigentlich ein wichtiger Rückmelder sind für gesellschaftspolitische oder gesellschaftliche Phänomene und hier einiges durchaus an Lösungs, nicht nur, dass sie analysieren, sondern auch Lösungsansätze aufzeigen können. Das werden wir vielleicht heute erleben, hoffe ich.
Ja.
Gut. Mein Name ist Renate Hackl und ich bin die Obfrau des Berufsverbandes der Soziologen. Gut, ich darf unseren Gast vorstellen, das ist der Herr Universitätsprofessor Dr. Johann Bacher. Er ist Soziologe natürlich, das Feldtraining vom Berufsverband der Soziologen, dass man da einen Soziologen einlädt. Und er hat sie, er ist Professor für Soziologie und empirische Sozialforschung und hat als wesentliches Forschungsthema die Bildung und auch Familie, Kindheit, Jugend als wesentliches Thema und hat da zahlreiche Publikationen in dem Bereich und auch einige Aussagen über die PISA-Teste, die es ja gibt, getätigt. Also auch hier können wir heute noch einige Fragen an Sie stellen, vielleicht im Anschluss daran. Ja, Bildungsgerechtigkeit durch Mathematik. Wie funktioniert das? Das hören wir uns ja später an. Aber Bildungsgerechtigkeit durch Mathematik setzt ja voraus, dass wir derzeit ein Ungleichgewicht haben oder eine Ungerechtigkeit in diesem Bereich. Können Sie vielleicht, bevor Sie uns diese mathematische Formel näher erklären, einmal sagen, wo liegt eigentlich die Ungerechtigkeit? Wer ist benachteiligt?
Ja, sehr gerne mal zunächst danke für die Einladung und die Möglichkeit, hier Forschungsergebnisse zu präsentieren. Wir haben uns also seit ungefähr 10 Jahren jetzt intensiv mit den Fragen der Bildungsungleichheiten beschäftigt und eigentlich alle internationalen Studien und auch nationale Studien haben gezeigt, dass es in Österreich ein hohes Ausmaß an Ungleichheiten gibt, wobei vor allem die Ungleichheiten noch soziale Herkunft dominieren. Das heißt, die soziale Herkunft ist gemeint eben die Herkunft, die Bildung der Eltern, der Beruf der Eltern oder das Einkommen der Eltern. Das heißt, wenn ein Kind aus unteren Einkommensgruppen, wenn die Eltern den unteren Einkommensgruppen angehören oder die Eltern den unteren beruflichen Positionen angehören, dann hat es geringere Wahrscheinlichkeiten, eine formal höhere Bildung zu erwerben, zum Beispiel eine Matura zu erwerben oder eine Matura-führende Schule zu besuchen. Und es hat auch eine geringere Wahrscheinlichkeit, entsprechende Kompetenzen und Fähigkeiten aufzubauen. Das ist immer der empirische Sachverhalt, das heißt, die dominante Dimension ist die soziale Herkunft. Das heißt, das ist auch wesentlich wichtiger und wesentlich bedeutsamer als zum Beispiel der Migrationshintergrund, der so oft diskutiert wird. Nur ein Beispiel zu geben, zum Beispiel wenn ein Kind, die Eltern aus den unteren Bildungsschichten kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind mit 15, 16 Jahren eine maturaführende Schule besucht, bei 20%. Wenn das Kind aus einem Akademikerhaushalt kommt, liegt es bei 80%. Also man sieht schon, das ist ein Chancenverhältnis von 1:4, das heißt die Chance für ein Kind aus der höheren Bildungsgruppe eine formal höhere Bildung zu erwerben, ist 4-mal zu hoch. Das ist immer der empirische Sachverhalt. Wenn wir dann von Gerechtigkeit sprechen, kommt ein Bewertungsaspekt dazu. Das heißt, das ist ja zunächst ein empirischer Sachverhalt. Wir betrachten das in der Soziologie und auch, glaube ich, in der Bildungspolitik wird dieser Sachverhalt als ungerecht betrachtet, weil ja das Kind für die soziale Herkunft, das heißt für die Bildung der Eltern, ja nicht verantwortlich ist. Und wenn man für etwas nicht verantwortlich ist und daraus Nachteile bezieht, so wird das immer als ungerecht empfunden. Und das ist auch das Grundverständnis von Chancengleichheit, das, glaube ich, sogar seit 2005 in der Verfassung verankert ist, nämlich, dass kein Kind benachteiligt sein soll aufgrund seiner sozialen Herkunft oder allgemein aufgrund von Merkmalen, für die es nicht verantwortlich ist. Das ist einmal der erste Punkt, der Gerechtigkeitsaspekt. Und dann kommt ein zweiter Gerechtigkeitsaspekt dazu, der heute zunehmend wichtiger wird, nämlich, dass jedes Kind befähigt werden soll, Fähigkeiten und Kompetenzen zu erwerben, die eine erfolgreiche Teilhabe nicht nur im wirtschaftlichen Leben, sondern im gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Wir sprechen hier von Teilhabegerechtigkeit und auch diese Bedingung ist in Österreich nicht erfüllt. Das hat dann mit den hohen Anteil an Risikoschülern zu tun. Vor allem in Österreich ist der Anteil der Risikoschüler zum Beispiel in PISA sehr hoch. Er liegt über 25%. Das heißt, die 25% der 15- und 16-Jährigen verfügen nur über minimale Kompetenzen. Wir können annehmen, dass diese Kompetenzen nicht gewährleisten, dass sie erfolgreich am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Damit Sie sich das vielleicht auch etwas konkreter vorstellen können, was heißt Risikoschüler, Risikoschülerinnen, kann man sich ganz einfach verdeutlichen. Auch in dem PISA-Test ist das immer drin, es ist eine Stufe gezeichnet. Die Treppe ist gezeichnet, die Treppe hat, glaube ich, 10 Stufen, ist insgesamt 148 Zentimeter hoch und die Aufgabe des Schülers oder der Schülerin ist, die Höhe einer Stufe auszurechnen. Und Risikoschüler ist der, der diese Aufgabe oder ähnliche Aufgabe mit maximal 60%iger Wahrscheinlichkeit löst. Das heißt, das ist der reale Hintergrund, sind wirklich sehr minimale Kompetenzen erworben. Das heißt, Ungerechtigkeit deshalb, weil hier Ungleichheiten bestehen, beziehungsweise zu geringe Kompetenzen vermittelt werden, die einerseits das Chancengleichheitsprinzip verletzen und andererseits die Forderung nach Teilhabegerechtigkeit, dass jeder Mensch in der Lage sein sollte, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können.
Und diese Risikoschüler sind die sozusagen auch von diesen sozialen
Die Wahrscheinlichkeit, dass sozusagen das korreliert sehr hoch, das heißt, die Bildungsungleichheit, also Chancenungleichheit und Risikoschüler, das korrelieren sehr hoch. Auf diesen Punkt werde ich dann später nochmal zurückkommen.
Gut, das ist jetzt sozusagen diese Ungerechtigkeit im Bildungssystem und wie soll man die jetzt mit der mathematischen Formel beseitigen? Das heißt, dass diese Lebensentwürfe eigentlich der Schüler andere sein könnten.
Ich denke, also die Mathematik kommt eben hier ins Spiel, dass eben die Idee ist, dass Schulen, das können wir dann gleich noch zeigen, dass Schulen, die unter schwierigeren Ausgangsbedingungen arbeiten, das heißt, die eine soziale Zusammensetzung haben, viele Kinder mit Migrationshintergrund, viele Kinder aus bildungsfernen Schichten, dass diese Schulen mit einer transparenten mathematischen Formel mehr Geld bekommen, dass sie das autonom verwalten können. Das ist die Idee, das heißt, man gibt den Schulen zusätzlich Geld, das objektiv und transparent, damit kein Neid entsteht und dann haben die Schulen sozusagen ein freies Budget, das sie verwenden können, um ihre Kinder oder um sich selbst ihre Ressourcen zu stärken.
Das schauen wir uns, glaube ich, genauer an, oder?
Ja, ich kann das gerne, mache das gerne. Wie gesagt, eben hier drei Fragen. Die erste Frage haben Sie schon angesprochen. Was ist eine formelgebundene Finanzierung? Warum wird sie benötigt? Das haben wir eigentlich schon fast vorweggenommen. Das kann ich dann überspringen. Und was könnte sie bewirken? Vielleicht zum Hintergrund. Wir haben also diese Ideen gemeinsam mit Herrn Altrichter von der Pädagogik und der Frau Nage entwickelt und 2010 erstmals publiziert. Und heuer, das war auch dann der Anlass, das wieder aufzunehmen, diese Idee wieder aufzugreifen, hat die OECD zu Beginn dieses Jahres einen richtungsweisenden Bericht publiziert, Equity and Quality in Education, Supporting Disadvantaged Students in School, wo es genau darum geht, auch die sozial benachteiligten Schulen zu stärken. Und das Thema wurde dann in der Education of Glance wieder aufgegriffen. Die Idee ist eigentlich sehr einfach. Die Idee ist, es wird für jede Schule wird ein Sozialindex berechnet. Das heißt, 100, dieser Index kann variieren von 100 bis 100 plus X. X ist das, was eine Gesellschaft bereit ist, an zusätzlichen Mitteln zur Verfügung zu stellen, um Ungleichheiten auszugleichen. Das heißt, von einer Gesellschaft von 40%, 100 bis 140 würde das bedeuten, eine Gesellschaft ist bereit, 40% mehr Mitteln zur Verfügung zu stellen, um soziale Ungleichheiten auszugleichen. Wenn der Index nur von 100 bis 120 geht, dann kann man sagen, eine Gesellschaft ist 20% bereit, Zusatzmittel zur Verfügung zu stellen. dieser Wert wird dann sozusagen berechnet und dann bekommen in die Schulen entsprechend ihrem Index die Mittel zugewiesen. Mhm. Das heißt, eine Schule mit einem Index von 114 bekommt 14% mehr Mittel, als sie derzeit hat. Eine Schule mit 110, 10% mehr Mittel. Und dann muss natürlich in diesem Modell noch festgelegt werden, wie diese Mittel zu verwenden sind, ob hier Vorgaben gemacht werden oder nicht und wie die Wirkung der Mittelverwendung überprüft wird. Das sind hier einige statistische Kriterien, die so ein Index erfüllen muss, damit er dann auch brauchbar ist. Es muss ein klarer Bezug eben zur Zielgröße vorhanden sein, Robustheit und statistische Validität, Vergleichbarkeit. Und ganz wichtig ist, dass dieser Index nicht manipulierbar ist. Also manipulierbar wäre zum Beispiel, wenn eine Schule einen Bedarf meldet. Das kennen wir alle auch von Universitäten. Wir haben alle einen extremen Bedarf. Sie kennen das aus Ihrem Beruf auch. Das heißt, wenn die Person, die das Geld braucht, selber den Bedarf melden kann, ist das immer stark manipulierbar. Das wären die Kriterien. Wie gesagt, es gibt bereits in anderen Ländern diese indexbasierte Verteilung. Zum einen in der Schweiz, in einigen Kantonen. Also Schweiz hat ein sehr stark föderales System. In Aargau wird das zum Beispiel dadurch gemacht, dass Aggregatdaten verwendet werden auf Gemeindeebene, weil hier noch ein sehr enger Zusammenhang zwischen Schulbesuch und Gemeinde besteht. Das heißt, hier ist noch vielfach noch gewährleistet, dass die Kinder aus einer Gemeinde auch die Schule besuchen. Der Index, es wird hier verwendet, die Arbeitslosenquote, die Wohnformquote, also Eigenheimquote, Ausländerquote und Sesshaftigkeitsquote. Daraus wird ein Index berechnet und die Mittel werden entsprechend diesem Index verteilt, wobei Sie da den Bezirk Aargau anklicken können und Sie können für jede Schule vollkommen transparent den Sozialindex betrachten. In Deutschland ist man einen anderen Weg gegangen, also hier gibt es auch Ansätze in Hamburg, in Nordrhein-Westfalen, dass hier Befragungen bei den Eltern durchgeführt werden. Das heißt, es werden die sozialen Indikatoren erhoben, sehr viele Indikatoren, und daraus wird ein Index abgeleitet. Wir selbst haben das eben für die Stadt Linz einmal vorgeschlagen. Auf der Basis der Linzer Elternbefragung haben wir einen Index entwickelt und auch im nationalen Bildungsbericht, der im Dezember 2012 präsentiert wird, haben wir auch einen Index vorgeschlagen, der sich aus vier Variablen zusammensetzt, nämlich aus der Bildung der Eltern, also geringe Bildung der Eltern, geringe berufliche Position, Migrationshintergrund und zu Hause gesprochene Sprache. Das heißt, das sind die vier Merkmale, die hier in diesen Index einfließen. In der Linzer Elternbefragung haben wir verwendet drei Merkmale. Es hat auch ganz gut funktioniert, das Haushaltseinkommen der Eltern, die Bildung der Eltern und der Migrationshintergrund. Ich glaube, damit wir zur Diskussion kommen, überspringe ich das. Das Ergebnis würde dann so aussehen. Das sind hier also fiktive Zahlen. Die Schulgrößen wurden hier mit Zufallszahlen überlagert, damit keine Identifikation möglich ist. Das heißt, hier, es diente nur der Rechengröße. Das heißt, wir hätten hier eine Schule mit die erste fiktive Schule 10 hätte zum Beispiel 95 Schüler, fiktive Schüler, hätte einen Sozialindex von 1,14 von 114, das heißt, die hätte einen 14% zusätzlichen Mittelbedarf. Es würde dann sozusagen eine gewichtete Schülerzahl berechnet und die Schule würde dann entsprechend hier mal in Personaleinheiten ausgedrückt ungefähr eine Stelle mehr bekommen. Mhm. Das heißt, den Wert einer Stelle mehr, das wären ungefähr so 50.000, 60.000 Euro im Jahr, würde die Schule mehr bekommen. Die nächste Schule, so wie das auch, hat eine Schülerzahl von 73,26, einen Index von 1,14 und würde entsprechend wieder mehr Mitte halten. Das heißt, dass man kann das ganz einfach berechnen. Das heißt, jede Schule hätte einen Index. Hier die letzte Schule, die Schule 55, die hätte einen Index von 1,04 und würde deshalb nur minimal mehr Mittel bekommen. Und aufgrund dieses Verteilungsmodells, wenn das vorliegen würde, könnten die Ressourcen zugewiesen werden. Die Indexberechnung kann man technisch, für die, was Sie vielleicht statistisch interessieren, zum Beispiel mit Hilfe einer Korrespondenzanalyse berechnen. Da sieht man auch, die Bildung 0 bis 7 heißt, dass die Eltern nur 0 bis 7 Jahre haben. Das würde sozusagen einen ganz großen Bedarf definieren. Das heißt, da ist ein großer Förderbedarf da. Während eben dann mal das Einkommen über 4.000 Euro liegt, das haben Sie da an der oberen Seite, würde die Schule ganz wenig Mittel bekommen. Das heißt, das ist auch ganz gut eindimensional skalierbar, bildet den sozialen Bedarf einer Schule ab. Das heißt, das wäre das Technische. Und dann das Berechnen wäre einfach und dann beginnt die Diskussion. Da bin ich auch mit meinem Kollegen Herbert Altrichter nicht einer Meinung, wie man dann weitergeht. Das heißt, das Berechnen wäre relativ einfach zu machen. Das kann man auch statistisch gut in den Griff kriegen. Wir können einen relativ validen Index berechnen. Und dann kann man sagen, jetzt kriegt der Schule 14% mehr Mittel. Was macht man mit diesen Mitteln? Und da gibt es die Vorstellungen, vielleicht die Skeptiker gegenüber dem Schulsystem, die sagen, man muss genaue Vorgaben machen. Zum Beispiel die Mittel sind einzusetzen für Förderunterricht von Kindern mit Leseschwächen oder für Förderunterricht von Kindern mit Mathematik. Und dann gibt es eben das andere Modell oder die andere Option, die sagt, wir können die Mittel vollkommen frei verwenden. Die Schule kriegt die 40.000, 50.000 Euro und kann die Mittel frei verwenden. Ich selbst wäre hier mal für eine freie Mittelvergabe. Warum eine freie Mittelvergabe? Weil dadurch erreicht werden könnte, dass die schulische Autonomie gefördert wird. Das heißt, die Schule hätte einmal neben den sozusagen Basisfinanzierung, das noch festgebunden ist im ersten Schritt, Zusatzmittel, und das würde sagen, der Schule gegeben, sich Schulautonomie autonom zu handeln. Das würde dazu führen, dass man Lösungen entwickelt, die dem vor Ort sind. Das würde wahrscheinlich die eigene Verantwortung stärken und auch langfristig das Leistungsniveau anheben. Das heißt, das sind die Verwartungen.
Ich habe da jetzt eine kurze Zwischenfrage. Ja. Gibt es da Erfahrungswerte in Deutschland und in der Schweiz, wie mit diesen der Indexberechnung de facto schulische Ergebnisse oder individuelle Lebensentwürfe dadurch sich verändert haben? Gut, gibt es da bereits Erfahrungswerte dazu? Weil das ist ja jetzt was auf einer ganz strukturellen Ebene. Wir sind nicht auf der individuellen Ebene, sondern auf der strukturellen Ebene, wo man versucht, sozusagen durch entsprechende Berechnungen und Indikatoren zu schauen, dass die Schule entsprechend mehr Mittel zur Verfügung hat, auf der strukturellen Ebene. Aber was heißt das jetzt konkret für das Individuum? Für den Schüler?
Für den Schüler, wie gesagt, aus der Schweiz ist das 2009 eingeführt worden, das heißt, es ist noch zu bald, um Wirkungsmessungen festzustellen, in Nordrhein-Westfalen 2011, wo es so ein System schon länger gibt, ist in den Niederlanden flächendeckend. Mhm. In den Niederlanden sieht es so aus, dass jeder Schüler, also eine Schule mit einem Schüler aus unteren Bildungsschichten bekommt 20% mehr Mitteln und für einen Schüler mit Migrationshintergrund, glaube ich, 60-70% mehr Mitteln. Und was man weiß, also was man weiß, wie diese Mittelverwendung wirkt, weiß man nicht, aber es gibt doch relativ gut abgesicherte Ergebnisse, wie schulische Autonomie wirkt. Das heißt, das ist relativ gut abgesichert, nämlich schulische Autonomie führt zum Anstieg des Leistungsniveaus. Das heißt, das ist eigentlich ein relativ stabiler Zusammenhang, den man gefunden hat, auch Wössmann in der Schweiz. Und die Idee ist eben die, gelingt es durch diese Mittelzuweisung, die schulische Autonomie zu fördern. Das heißt, wir haben dieses Kausalmodell oder dieses Wirkungsmodell ist nur partiell geprüft. Wir machen derzeit auch Analysen, dieses Wirkungsmodell vollständiger zu prüfen. Aber die Einführung war ja, also, bis diese Maßnahme greift, muss man 4-5 Jahre warten, bis man tatsächlich belastbare Evaluationsdaten hat und Wirkungsdaten hat. Kann ich Ihnen gleich die vermutete Wirkungskette zeigen? Das sind immer noch die Basiszahlen. Die vermutete Wirkungskette, die wir annehmen, ist, dass wir haben ja die soziale Zusammensetzung der Schule, die dann auch in den Index einfließt und der Index soll die Autonomie fördern. Wir wissen heute, dass die soziale Zusammensetzung einer Schule das Leistungsniveau beeinflusst, wobei wir derzeit eine doppelte Benachteiligung haben. Einerseits die Benachteiligung, Schüler mit aus bildungsfernen Schichten erzielen schlechtere Leseleistungen. Dann sind diese Schüler meistens noch in einer Schule, wie ebenfalls viele andere Kinder mit sozialen Benachteiligungen sind. Und das reduziert noch einmal deutlich die Leseleistung. Das ist ganz ein gravierender Effekt, der ist hier dargestellt. Sie haben ja zwei Linien. Die untere Linie ist sozusagen die wenn das Kind keine andere Sprache spricht. Das obere ist das Kind, wenn das Kind eine andere Muttersprache spricht. Und Sie sehen hier unten den Anteil der Schüler mit anderer Sprache in der Schule aufgetragen. Und man sieht, wenn der Anteil der Schüler mit anderer Sprache in einer Klasse steigt, dann sinken insgesamt, dann tritt sozusagen eine doppelte Benachteiligung ein. Das ist ganz ein gravierender Effekt. Vielleicht, haben Sie denn hier? Das heißt, man hat dieses Problem ist bekannt. Das heißt, wir sprechen hier von sogenannten Kompositionseffekten, dass die soziale Zusammensetzung einen Einfluss auf die Ergebnisse hat. Und in der Vergangenheit hat man zwei Strategien gemacht. Man hat versucht, die soziale Zusammensetzung der Schule zu ändern. Das heißt, eben zum Beispiel ein bekanntes Beispiel ist die USA des Busing, dass man gesagt hat, man führt eine Quotenregelung ein, man sagt maximal 33% Kinder mit Migrationshintergrund in einer Schule oder 33% Kinder aus bildungsfernen Schichten. Diese Quotenregelungen haben eigentlich in der Vergangenheit nicht funktioniert. In den USA hat das dazu geführt, dass die Eltern aus den städtischen Gebieten abgewandert sind, in die ländlichen Gebiete, in einen anderen Schulbezirk, sodass sozusagen diese sozialen Problemlage zugekommen hat. Und dieser Ansatz jetzt, dass man sagt, man versucht nicht die Ausgangsbedingungen zu ändern, sondern man versucht die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das heißt, man akzeptiert zu einem gewissen Grad, dass Segregation nicht ganz reduzierbar ist. Es wird Schulen geben, die sozial benachteiligt sind und es macht wenig Sinn zu sagen, wir versuchen jetzt da andere Schüler oder andere Eltern zu motivieren, dass sie ihr Kind in diese Schule geben, sondern man sagt, man verbessert die Arbeitsbedingungen dieser Schule. Das ist dann auch diese Idee der indexbasierten Mittelvergabe. Das heißt, dass die Schulen, die unter schwierigen Bedingungen arbeiten, sollen einfach mehr Mittel haben.
Wie schaut es da mit der Diskussion der Ganztagsschule aus oder den neuen Mittelschulen? Wäre das eine mögliche strukturelle Antwort darauf?
Ja, wie gesagt, wichtig wäre, glaube ich, dass dieser Index auch verwendet wird zur Finanzierung der Ganztagesschulen. Wir haben da derzeit eine große Asymmetrie. Also bei Ganztagsschulen muss man aufpassen, was man spricht. Also ob die Nachmittagsbetreuung gemeint ist oder die verschränkte Form der Ganztagesschule ist. Verschränkte Formen der Ganztagesschule gibt es ganz wenig. Das liegt so bei 2-3% derzeit. Was sehr stark in den letzten Jahren ausgebaut worden ist, ist die schulische Nachmittagsbetreuung. Aber da gibt es auch eine große Asymmetrie. Zum Beispiel haben derzeit 85% der Gymnasien eine Nachmittagsbetreuung und nur, glaube ich, 12-15% der Hauptschulen. Die neuen Mittelschulen liegen dazwischen. Das heißt, auch hier gibt es eine weitere Benachteiligung, dass genau die Schulformen, wo es eigentlich schulische Nachmittagsbetreuungsformen gibt, werden weniger häufig angeboten. Ein Grund ist derzeit wahrscheinlich das Bewilligungsverfahren. Für die Gymnasien sind zuständig der Bund. Das heißt, die Genehmigung ist der Schulerhalt ist der Bund, während ja für die Pflichtschulen, neue Mittelschulen und Hauptschulen sind die Städte und die Gemeinden verantwortlich und denen fehlt es vielfach an Geld. Deshalb wäre die Idee, dass natürlich dieses Indexmodell, also auch wenn es um die Förderung und das Ausbau der Ganztagesschule gehen sollte, sich sozusagen die Fördersumme auch nach diesem Index orientieren.
Ich habe ja von Ihnen gehört, dass Sie diese Berechnungsformel politischen Entscheidungsträgern präsentiert haben. War das für die interessant? Ist die Idee aufgegriffen worden? Wie realistisch schätzen Sie das ein, dass man das auch tatsächlich...
Ja, wie gesagt, wir hatten ja die Gelegenheit, dieses Modell vor der Sommerpause beim Unterausschuss des Bildungsausschusses des Landtages vorzustellen. Es ist dort sehr intensiv diskutiert worden. Auch in der letzten Landtagssitzung ist die Diskussion weitergegangen. Es werden jetzt noch Expertisen eingeholt. Unser Vorschlag wäre einfach einmal eine Evaluierung des derzeitigen Mittelverteilungsmodells. Wir wären derzeit sehr gut in der Lage, aufgrund der Bildungsstandarderhebung, die stattgefunden hat, wir könnten für jede Schule den Index berechnen. Und man könnte dann sozusagen den aufgrund des Index ermittelten Bedarfes gegenüberstellen, den derzeitigen Mittel, was die Schule bekommt. Und wenn es dann natürlich große Diskrepanzen gibt, dann wäre das schon Anlass, vielleicht die Mittelverteilung zu reformieren. Ob in diese Richtung die Entscheidung des Landtages geht, ist abzuwarten. Auf jeden Fall wird derzeit geklärt, ob die Daten der Bildungsstandardserhebung für die Berechnung des Sozialindex verwendet werden können. Dann wäre schon erst ein wichtiger Schritt, wenn sozusagen hier die Bereitschaft wäre, das muss auch noch gesetzlich geklärt werden, aus Datenschutzgründen, ob sozusagen hier die Zahlen für den Index verwendet werden können.
Mhm. Gut. Bitte, Fragen aus dem Publikum.
Die weniger haben. Oder es gibt ein entsprechend erhöhtes Budget oder Umschichtungen. Gibt es auch Schulen, die sozusagen theoretisch unter 100 bekommen könnten, weil sie vielleicht so gut ausgestattet sind?
Wir haben jetzt also in dieser Modellrechnung, wir zwei Modellrechnungen gemacht, ein Umverteilungsmodell und ein Zusatzmodell, dass man sagt, die Schulen, natürlich ist die Frage, was man mit den derzeitigen anderen Zusatzgeldern machen. Es fließt eine Reihe von Zusatzgeldern da, die könnte man mal in einen Topf packen, da müsste man sie ansehen, wie groß dieses Budget ist. Und dann wäre es wahrscheinlich sinnvoller, ein Zusatzmodell zu machen, also mal auszurechnen, was der Zusatzbedarf ist, wie viel Geld in dem Topf ist. Es gibt ja schon unterschiedlichste Förderungen oder Gelder, die ausgegeben werden. Und dann sollte man es aufstecken. Wenn man ein Umverteilungsmodell macht, dann würden manche Schulen natürlich verlieren, was für die Einführungsphase ungünstig wäre.
Das heißt, diese 100%, wo es dann sozusagen einen Zusatz gibt, könnte durchaus passieren im IST, dass zu diesen 100%, dass die weniger werden. Oder ist... Aber das ist jetzt richtig verstanden.
Wenn man umverteilt, wenn man sagt, man hat nicht mehr, also natürlich 100, es gibt ja derzeit auch nicht 100 Budgets, sondern es gibt ja derzeit auch schon 100 plus Y-Budget. Ja. Es gibt ja viele Zusatzgelder, außerordentliche Schüler, Förderstunden für Schüler, das würde man ja alles mal zusammenfassen. Das heißt, man hat derzeit schon Volumen dieses Y und dann könnte man nur dieses Y verteilen oder man gibt noch was dazu und das X, wenn man mehr verteilt, wenn man sozusagen das ist X über das Y hinausgeht, dann würden manche Schulen natürlich weniger Ressourcen bekommen. Aber wir kennen ja derzeit nicht einmal, wie groß dieses Y ist, was dazu gegeben wird. Das ist ja sozusagen die Intransparenz der Mittelverteilung, die derzeit besteht und die dann auch immer wahrscheinlich doch auch sehr viel Neid erzeugt. Darum wäre es wichtig, hier auch einmal Transparenz zu schaffen.
Okay, ich möchte jetzt wieder zurückkehren. Nämlich das eine ist diese strukturelle Ebene und was muss jetzt sozusagen in den Schulen passieren? Sie haben gesagt, es wäre förderlicher, wenn die Schulen autonom entscheiden können, wie sie diese Mittel verwenden. Mhm. Aber welche Erfolgsfaktoren braucht es aus Ihrer Sicht zusätzlich noch, dass das wirklich auch bei den jeweiligen Schülern tatsächlich auch ankommt?
Ja, gut, also wenn wir hier vor Autonomie per se wieder noch nichts bewirken, es müssen natürlich sogenannte, was wichtig ist, es müssen sozusagen die Lernvoraussetzungen an den Schulen wahrscheinlich geändert werden. Das weiß man, Lernvoraussetzungen heißt, dass der Unterricht weniger mit disziplinaren Fragen beschäftigt werden muss, sondern tatsächlich mit den Lernen der Unterricht wieder im Vordergrund steht. Das heißt, es muss wahrscheinlich ein Schulklima geschaffen werden, das durch eine größere Disziplin durch höheres soziales Verhalten geleistet wird. Es muss, also kann auch hier einige Faktoren nennen, die in der Literatur so bekannt sind. Es muss natürlich kompetente Schulleitungen geben und die Lehrer müssen wieder motiviert werden. Und das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wenn da mehr Geld vorhanden ist, dann gibt man ja der Schule wieder einen Vertrauensvorschuss. Das wäre auch der Reiz dieses Modells. Dass ich nicht immer sage, auf die Schulen hinzeigen, sie schaffen es nicht, die Kinder zu fördern, sondern ich nehme mal an, die sind kompetent, die wissen auch vor Ort, was sie machen müssen. Das glaube ich auch tatsächlich, dass die Schulen dazu in der Lage sind und jetzt bekommen sie ein Zusatzbudget und das Zusatzbudget dann können sie jetzt verwenden für ihre Wünsche und für ihren Bedarf, was sie haben. Und der kann für die Schule ganz unterschiedlich sein. In manchen Schulen, das wissen wir aus Lesementoring-Programmen, fehlen einfach Bücher. Es fehlen adäquate Jugendbücher. Oder es fehlen, oder man sagt, man nimmt sie mal eine Zusatzperson, zum Beispiel einen Konfliktschlichter, wenn es Konflikte gibt. Oder man kann einmal mit einem im Freizeitbereich stärker zusammenarbeiten. Denkbar ist auch, dass man sich eine Leistungsprämie ausbezahlt. Das heißt, wenn das ganz vollkommen frei wäre, könnte die Schule frei verfügen. Wichtig wäre nur, dass ihm erreicht wird, dass wieder stärker ein leistungsorientierteres Klima eintritt, dass es sehr stark auch als Lernvoraussetzung ist, eine gute soziale Beziehung, sodass man nicht damit beschäftigt ist, laufend gute soziale Beziehungen in der Schule herzustellen. Die müssen so selbstverständlich werden.
Was würde jetzt das für das Lehrpersonal bedeuten? Mehr Autonomie in der Schule? Das heißt, der Schulleiter entscheidet, welches Lehrpersonal er beschäftigt?
Gut,
weiterer Gedanke? Ja. Oder Sie haben ja gesagt, Sie gehen davon aus, dass die Lehrer dazu in der Lage sind.
Ja. Wie gesagt, im ersten Schritt kann man sicherlich keine Personalentscheidungen treffen. Man kann vielleicht zusätzlich jemanden, es ist nur ein Zusatzbedarf, das heißt, es wird das bestehen, das ist, glaube ich, auch wichtig, nicht angetastet, sondern es wird ein Zusatzbudget zur Verfügung gestellt und dann kann die Schule feststellen, wir haben zum Beispiel Schwierigkeiten, Verständnis von einer bestimmten Migrationsgruppe. Oder wir brauchen Verstärkung im interkulturellen Kompetenzbereich. Oder wir wollen jetzt mal beim Einladen, der die Muttersprache spricht und den Eltern dolmetscht. Das fehlt ja oft, dass die Schule kein Budget für so etwas hat. Und dann macht, meine Idee wäre, dann macht die Schule einen Plan, was sie mit dem Geld verwendet und dann wird sozusagen dieser Plan dann demokratisch legitimiert durch einen erweiterten Schulgemeinschaftsausschuss, wobei der Schulgemeinschaftsausschuss ja auch in der Sekundarstufe 1 an der Volksschule eingerichtet wird. Erweiterter Schulgemeinschaftsausschuss meint, dass neben den Eltern, Lehrern und Schülern auch die Gemeinde vertreten sind und andere äußere Akteure, die die Schule unterstützen. Damit könnte man auch das Umfeld einbeziehen, und zum Beispiel auch den Schulerhalter, die Gemeinde, ein größeres Gewicht geben, sodass dann vielleicht auch die Verzahnung mit anderen Gemeindeeinrichtungen stärker wird. Das heißt, die Idee wäre die, es gibt ein Budget, die Schule macht einen Plan über den Budget, was sie verwenden sollen, da ist alles drin. Und wie gesagt, die wäre wirklich vollkommen frei, es soll nur ein vernünftiger Plan sein, der dann eben durch eine erweiterte Schulpartnerschaft genehmigt wird in einem demokratischen Prozess und dann umgesetzt wird.
Gut. Die Frage, die sich für mich stellt, weil es ja auch um Wirkungen geht, gibt es in diesen Modellen etwas, wo Wirkungsziele vereinbart werden und auch sozusagen messbar dann sind?
Wie gesagt, Wirkungsziele.
Was könnte das sein?
Also Wirkungsziel, man könnte sagen, jetzt unmittelbares Wirkungsziel und mittelbares Wirkungsziel. Also Ziel ist letztlich die Verbesserung des Leistungsniveaus. Das heißt, dass die Schüler bessere Leistungen erzielen. Das ist ein langfristiges Ziel. Unmittelbar, also kurzfristiges Ziel wäre die Verbesserung der Lernvoraussetzungen. Das heißt, ein Schulklima zu schaffen, das leistungsfördernd ist, dass sozusagen hier gute Lehrer-Schüler-Beziehungen, gute Schüler-Schüler-Beziehungen hat. Das wäre sozusagen ein Ziel, was wahrscheinlich auch in kürzerer Zeit schon beobachtbar wäre, ob das erreicht wird. Wichtig wäre, dass natürlich die Mittelvergabe, das weiß man jetzt auch aus Metastudien, einerseits wahrscheinlich formativ begleitet wird, das heißt, dass der Einführungsprozess begleitet wird, das erhöht die Wirksamkeit und dann nach 4, 5, 6 Jahren eine Wirkungsmessung stattfindet. Man könnte dann wieder die Bildungsstandards verwenden. Die Bildungsstandards ist also, werden jetzt ja regelmäßig kontrolliert. Es wird zunächst einmal ein Zyklus durchgeführt. Der ist dann, glaube ich, 2014 abgeschlossen. Dann ist eine Pause und dann kommt der nächste Durchführungsmodus der Bildungsstandards. Und dann müsste man eigentlich in 4, 5 Jahren schon Wirkungen feststellen können.
Eine Frage, wenn also die PISA-Tests oder Studien, die da durchgeführt werden, hat man da bewusst sozusagen auch solche schulautonomen, ja, wie soll ich das jetzt bezeichnen, Modelle herangezogen und gibt es da irgendwie einen Unterschied?
In PISA, wie gesagt, in PISA hat man ja versucht, einen repräsentativen Querschnitt zu machen. Das heißt, man hat nicht so ein experimentelles Design, ich wähle jetzt Schulen aus, die besonders autonom sind und Schulen, die nicht autonom sind. Man misst allerdings eben hier in PISA die wahrgenommene Autonomie im Schulleiterfragebogen, wahrgenommene Autonomie hinsichtlich des Personals und die wahrgenommene Autonomie hinsichtlich der curricularen Gestaltung, also der Lehrplangestaltung. Da gibt es große Unterschiede zwischen den Ländern, da ist Österreich eher im unteren Mittelfeld. Und wenn wir hier die europäischen Länder hernehmen, haben wir doch einen klaren statistischen Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Autonomie und dem Leistungsniveau und dem Risikoschüleranteil. Können das auch kurz...
Ja. Kann ich das jetzt so umsetzen durch das, dass in Österreich zu wenig Schulautonomie herrscht? Ist das Ergebnis der PISA?
In Österreich wird zumindest zu wenig, die Wahrnehmung, aber die Stimme, ja, die Wahrnehmung stimmt, also in Österreich ist ein geringes Ausmaß an vor allem personeller Autonomie wird von den Schulleitern wahrgenommen und auch curriculare Autonomie. Ich glaube, ich habe hier irgendwo die Werte für Sie, das sind so die wahrgenommene Schulautonomie, ganz groß, also in den skandinavischen Ländern, Schweden, dann auch Tschechien, Niederlande, Großbritannien, also auch in den liberalen Ländern und Österreich, glaube ich, ist hier in der Mitte, wo im Balken, also schon im Minusbereich, das ist ein standardisiertes K von -1 bis +1, Österreich, Deutschland sehr gering. Man sieht auch hier, die Schweiz hat traditionell ohne dieses höheres Ausmaß an Autonomie.
Gut. Aber das hat eine Auswirkung? Gut. Das weiß man ja eigentlich alles und warum ist es dann so schwierig, das umzusetzen? Also die Studien, die Ergebnisse sind bekannt.
Ja.
Warum ist es so schwierig, dass sich da etwas verändert in dem Bildungssystem?
Im österreichischen.
Im österreichischen, ja.
Zunächst, ich glaube, es hat schon große Änderungen gegeben. Da müssen wir auch etwas Geduld haben, um die Wirkungen zu warten. Zum Beispiel ganz ein wichtiger Schritt war sicherlich das Umstieg von einer reinen Input-Orientierung zu einer Ergebnisorientierung durch die Bildungsstandards. Die Bildungsstandards werden sozusagen am Ende der 4. Klasse Volksschule festgestellt, Ende 8. Schulstufe. Dann kommt die Zentralmatura dazu. Also ich glaube schon, dass von diesen Maßnahmen Effekte ausgehen, und zwar Effekte, dass das Leistungsniveau heben werden. Und wichtig ist ihm dann sozusagen, auch da wird derzeit sehr viel gemacht, ist dann die Umsetzung. Es bekommt ja jede Schule durch die Bildungsstandards eine Rückmeldung. Und dann ist also die Frage, wenn eine Schule feststellt, dass die Leistungen also unterdurchschnittlich sind, dass sie dann entsprechende Maßnahmen setzt. Auch da sind Strukturen aufgebaut. Ich glaube, hier muss man einfach warten, bis noch etwas Geduld haben, bis die Maßnahmen wirken können. Und dann, was dringend wichtig wäre, eben die Erhöhung der schulischen Autonomie.
Was würden Sie jetzt als das Wichtigste, ja, als eine der wichtigsten Empfehlungen abgeben an Entscheidungsträger, die dieses Bildungssystem in diese Richtung in mehr Gerechtigkeit verändern könnten? Was also wären da für Sie die wichtigsten Schritte?
Ja, also ich glaube, derzeit ganz zentral wäre sicherlich, dass dieser sehr hohe Anteil an Risikoschülern reduziert wird. Das heißt umgekehrt, dass mehr in Richtung Teilhabegerechtigkeit gearbeitet wird und die Lösungswege, also es geht hier nur, dass man wirklich schulische Autonomie einführt und eben dann auch die entsprechenden Mittel zuweist. Was auch aufgebaut werden muss, ist eine Infrastruktur, wenn eine Schule so einen Plan macht. Die Schule bekommt jetzt ein Geld. Ich glaube, zum Teil wissen auch, da haben die Schulen schon sehr gute Vorstellungen, was sie mit dem Geld machen würden. Trotzdem brauchen sie wahrscheinlich eine Beratung, eine Expertise, zum Beispiel in Form der formativen Evaluierung, die ihnen behilflich ist, ob der Plan auch aus wissenschaftlicher Sicht zum Beispiel, ob von dem eine Wirkung zu erwarten ist. Und da gehört sicherlich noch eine Infrastruktur aufgebaut, sozusagen eine Wissensinfrastruktur, die dieses Wissen zur Verfügung stellt. Hier haben wir allerdings auch noch gravierende Forschungsdefizite. Die Forschung der letzten Jahre hat sich sehr stark auf die außerschulischen Faktoren konzentriert. Das heißt, wir wissen jetzt sehr gut, wie die Chancen vor einem Kind, vor einem Arbeiterkind aussehen, wie die Chancen von einem Kind aus ländlichen Gebieten aussehen. Aber wir wissen eigentlich wenig, sozusagen, was im schulischen Bereich gemacht werden kann. Also über den Unterricht wissen wir wenig Bescheid, also weniger empirisch evaluierten Bescheid, was so gemacht werden kann. Da ist Lesen etwas die Ausnahmen im Elementarbereich, also im Grundschulbereich, da gibt es auch ein sehr gut abgesichertes Wissen zum Leselernen. In anderen Bereichen fehlt einfach dieses Wissen über den Unterricht, dann hat man lange weggelassen. Auch PISA beantwortet das noch unzureichend.
Gut. Ich darf Sie einladen, mitzudiskutieren. Ich darf Sie einladen, Fragen zu stellen. Bitte schön.
Ja, mein Name ist Wagner. Ich bin vom Beruf Chemiker in Pension. Aber ich habe insofern einen Konnex. Ich war 6 Jahre lang Obmann, Ehrenfunktion des Elternverbandes, des Bundesverbandes der Elternvereine an höheren und mittleren Schulen. Und da gab es immer schon Diskussionen über dieses Thema, zum Beispiel Schulautonomie. Bei uns ist es so, es gibt die Landesschulräte, die haben nur eine einzige wirkliche Aufgabe, nämlich nach parteipolitischen Grundsätzen die Direktoren der Schulen auszusuchen. Das müsste einmal abgeschafft werden. In anderen Ländern, zum Beispiel in der Schweiz, kann jeder Schuldirektor sich seine Lehrer auswählen. Bei uns gibt es das nicht. Daher gibt es bei uns auch keine echte Schulautonomie. Eine andere Frage, Sie haben in einem Nebensatz, aber wie mir scheint mit positiver Betonung, die Ganztagsschule, die verschränkte Form erwähnt. Das ist ein Modell, das eigentlich auf den Kommunismus zurückgeht und die Familie zerstört. Denn diese Schulform bedeutet, das Kind muss auch Nachmittag in der Schule sein, weil mitten am Nachmittag auf einmal irgendeine Unterrichtsstunde ist. Der schöne Unterschied meiner Meinung nach ist die Nachmittagsbetreuung, wo der Unterricht zum Mittag endet. Und das Kind, wenn es will, wenn es erforderlich ist, weil die Mutter berufstätig ist, Nachmittag in der Schule betreut wird. Aber dieses Ganztagsform, ich habe seinerzeit zum Ärger einer politischen Partei den Terminus Zwangstagsschule erfunden. Die bewirkt, wenn ein Kind zum Beispiel Geschwister hat, dass es in der Schule sein muss und nicht mit den Geschwistern zusammen sein kann. Oder wenn dieses Kind ein anderes Musikinstrument, das in der Schule geboten wird, Gitarre, vielleicht Fagott oder Harfe spielen lernt, das nicht geht. Also diese Form ist meiner Meinung nach abzulehnen. Da könnte man noch sehr viel sagen.
Ja, bitte schön.
Darf ich gleich mal? Ja, wie gesagt, vielleicht gleich zum letzten Punkt, verschränkte Form der Ganztagesschule bedeutet eben tatsächlich, dass der Unterricht auf den ganzen Tag verteilt ist. Das war damit gemeint, zu berücksichtigen, aber hier zwei Faktoren sind hier zumindest anzuführen. Wir haben heute, die Erwerbsstrukturen haben sich geändert. Also auch das, was oft gar nicht wahrgenommen wird, der Anteil der erwerbstätigen Mütter liegt bei 80%. Martina schaut schon streng, 80%, wenn man sich im Sommer sehr intensiv damit beschäftigt. Das heißt, wir haben jetzt ganz andere Erwerbsstrukturen, die wir hier vorfinden. Sodass einfach, und die andere Seite, diese hohe Erwerbstätigkeit, was derzeit dazu führt, ist, dass wir derzeit doch eine beträchtliche Betreuungslücke haben. Das heißt, dieser Anteil der Kinder, die unbetreut dann zu Hause sind, aufgrund der Erwerbsstruktur, weil es einfach nicht vereinbar ist. Also auch selbst der Teilzeitarbeit ist mit einer Halbtagesschule nicht vereinbar. Das heißt, aufgrund einfach dieses Betreuungsbedarfs ist sicherlich ein erhöhter Anteil der verschränkten Form oder auch der Nachmittagsbetreuung. Das wäre noch offen hier. Für die verschränkte Form spricht natürlich die pädagogische Konzeption, dass man sagt, man kommt einmal weg von diesen 45 Minuten Taktung. Man hat einmal längere Einheiten und Übungseinheiten parallel dazu und man trägt vielleicht den Rhythmus, den Lernrhythmus der Kinder Rechnung. Und dann gibt es heute, ohne dies, wenn man hier von verschränkter Formen spricht, dass es natürlich Wahlmöglichkeiten gibt. Aber derzeit gibt es einfach noch viel zu wenig Wahlmöglichkeiten, um in die verschränkte Form einzusteigen. Zum Beispiel auch in Deutschland war das auch ein großes Ausbauprogramm, was auch wissenschaftlich begleitet wurde. Und hier eigentlich die übliche Muster sehen zum Beispiel so aus, dass eine Schule sozusagen eine Klasse verschränkt führt, die andere, die Parallelklasse, hat eine Nachmittagsbetreuung. Das ist eine sehr häufige Form, sodass man gewisse Wahlmöglichkeiten lässt. Aus Wirkungsstudien weiß man vielleicht gar nicht so sehr, die abstrakte Form ist entscheidend, ist immer die Umsetzung. Das heißt, kommt es zu einer guten Umsetzung des Modells, und positive Wirkungen wurden vor allem dann festgestellt, wenn die Teilnahmedauer, also wenn die Dauer hat einen positiven Einfluss auf, vor allem auf das Sozialverhalten, das Leistungsniveau und das Programm, das angeboten wird. Das heißt, ein attraktives, förderndes Programm mit Aufgaben hat einen Einfluss. Und dann kann man sich fragen, kann das auch in einer Nachmittagsbetreuung abgedeckt werden oder braucht man andere Strukturen, um eine gewisse Dauer abzusichern? Zum Beispiel heute, wenn Sie eine Nachmittagsbetreuung einführen, haben Sie halt damit 12 Jahre, die Diskussion muss sich noch gehen. Und da wissen wir jetzt schon, dass zum Beispiel genau die Burschen mit 12 Jahren ein Leistungsniveau verlieren. Die Landesschulräte, wie gesagt, was ich mir auch gut vorstellen kann, bei der, Sie haben die Schweiz genannt, ich bin ja dafür demokratische Legitimierung, ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Ausschuss, der über die Zusatzmittel verfügt, auch den Direktor bestellt. Das heißt, dass sich der Direktor ähnlich wie bei einer Universität quasi bewirbt. Das ist auch in der Schweiz ein Modell, dass quasi der Lehrer häufig aus dem Lehrkörper kommt und für eine gewisse Zeit gewählt wird und dann auch sich legitimieren muss gegenüber der Lehrerschaft durch eine demokratische Wahl. Und ich könnte mir vorstellen, das ist eine erweiterte Schulgemeinschaftsausschuss, wo auch die Eltern beteiligt sind, die Gemeinde beide sind, den Direktor quasi ernennt und der nicht vom Landesschulrat eingesetzt wird. Das wäre mein Vorschlag. Das wäre auch vernünftig im Sinne dieser Autonomie und des Verantwortungsempfinden.
Gibt es dann nur Funktion für den Landesschulrat? Was könnte das dann sein?
Ich sage, was derzeit schon auch wieder verbessert wurde, ist die Schulaufsicht natürlich, die Begleitung bei der Einführung, Umsetzung von Maßnahmen. Aber ob man da einen Landesschulrat dazu braucht, das ist eine
andere Frage. Gut, da hinten war eine Wortmeldung.
Ja, es gibt in Österreich Schulen mit nahezu 2000 Schülern und auf der anderen Seite gibt es Schulen, die mit 60 oder 70 Schülern auskommen, speziell am Land. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass bei einer Schule, die 2000 Schüler hat, die statistischen Schwankungen relativ klein sind, aber bei solchen Kleinschulen werden sie natürlich enorme statistische Schwankungen haben. Mhm. Inwieweit wirkt sich das auf die Parameter in Ihrer Formel aus? Haben Sie das einmal durchgerechnet, wie sich da die Schwankungen auswirken würden?
Also die Fehler, die in das Modell einfließen, sind einmal die Messfehler, die wir machen bei den Messungen der Variablen, diese Messfehler, sondern wenn wir eine Vollerhebung in jeder Schule haben, also wenn der, so wie das jetzt der Bildungsstandard ist, bei einer Vollerhebung in einer Schule spielt einmal der Stichprobenfehler, also die Größe der Stichprobe keine Rolle, weil das ist ja Null, der Stichprobenfehler ist Null. Wo die Größe einfließt, ist bei der Messfehlervarianz. Das heißt, natürlich habe ich eine größere Ungenauigkeit bei einer kleineren Schule als bei einer größeren Schule. Durchgerechnet haben wir das hier nicht, ob das, also wie groß die Fluktuationen sind. Allerdings, wir haben mir einen Faktorwert, der Messfehler ist ja nicht besonders groß bei dem Index, sodass das Gewicht insgesamt gering ist.
Dankeschön.
Das heißt, um die Frage noch ein bisschen vertiefend zu betrachten, heißt das, dass diese Indikatoren, die für diesen Index, zur Indexberechnung herangezogen werden, eigentlich eher eine relativ konstante ist?
Es ist keine Konstante, aber es geht um Messfehler. Wir machen natürlich Fehler, wenn wir den Beruf der Eltern messen, ist mit Messfehler behaftet. Wenn wir den Migrationshintergrund messen, sind Messfehler vorhanden. Und natürlich diese Messfehler, wenn ich annehme, die sind zufällig bei jedem Kind, rein statistisch. Und wenn ich jetzt 100 Kinder in einer Schule habe, habe ich einen geringeren Messfehler, als wenn ich 10, 20 habe. Dann hast du insofern wieder eine größere Unsicherheit der Messung, die natürlich dann für die Index berechne, nämlich den Erwartungswert an. Aber der Erwartungswert hat Schwankungsbereiche, sodass also hier, zum Beispiel wenn ich den Index für eine kleine Schule berechne, kann der im nächsten Jahr größere Diskrepanzen aufweisen als bei einer großen Schule, wo er über die Zeit, zumindest über eine gewisse Zeit, relativ konstant bleibt. Da kann man das vielleicht dadurch lösen, dass man in kleinen Schulen einen 2-3 Jahresdurchschnitt nimmt.
Gut, danke. Stopp, Brett, Mikro.
Das Modell nur den Pflichtschulbereich oder den gesamten? Also auch diese ganzen Oberstufen, anderen höhere?
Also zunächst haben wir es einmal durchgedacht für die Volksschule und die Sekundarstufe 1, also nicht für die Sekundarstufe 2 nicht. Müsste man sich durch überlegen, weil es ja doch sehr stark, also hier ist ja die Mittelweisung auch sehr stark von den Fächern abhängig und von den Interessensgebieten. Das heißt, da würde man sicherlich nur eine allgemeinere Formel benötigen, die die unterschiedlichen Spezialisierungen berücksichtigt, weil wahrscheinlich HTL schon alleine durch die Fächer einen größeren Mittelbedarf hat als eine Gymnasium oder eine andere Schule.
Ich kann mich an eine Formel zurückerinnern, die relativ streng gehandhabt wurde. Das war die Formel, wie Klassenzusammenlegungen stattzufinden haben. Da haben die diversen Direktoren und Lehrer eine sehr große Fantasie dahingehend entwickelt, an gewissen Parametern zu drehen, dass alles optimiert wird. Inwieweit, glauben Sie, kann man Ihre Formel geschickt optimieren, wenn man sie kennt?
Wie gesagt, die Frage, welche Daten wir verwenden. Die Daten sind natürlich, sagen wir, sind Elternangaben und da müsste ja der Schuldirektor oder Schuldirektor einen Einfluss auf die Eltern ausüben, dass sie angeben, zum Beispiel eine niedrigere Bildung zu haben, als sie tatsächlich haben. Möglicherweise könnte man das organisieren, vielleicht in kleineren Schulen. Da müsste man sich überlegen, objektivere Messungen. Ich glaube, der akademische Titel ist relativ bekannt, da kann man wenig manipulieren. Also es gibt ja auch hier Bereiche, die wenig manipulierbar sind. Oder ich vermute auch, die Staatsbürgerschaft ist zum Beispiel kaum manipulierbar, weil das ist ja auch durch Dokumente belegt. Das heißt, in einem ersten Schritt würde ich noch, bevor mit den Umfragedaten arbeiten, die sind doch jetzt schon erhoben, das heißt, man kann sie auch jetzt nicht mehr manipulieren, die liegen schon am Tisch für eine erste Runde und dann müsste man halt prüfen, wann in einer Schule bei einer weiteren Erhebung große Abweichungen sind, dann müsste man natürlich nachfragen, wie diese großen Abweichungen zustande kommen.
Deuten die Erfahrungen beispielsweise aus Niederlande auch darauf hin, dass sich das strategische Verhalten der Schulleiter ändern könnte, dadurch, dass ich sage, eigentlich muss ich jetzt ein Interesse haben, möglichst viele Risikoschüler zu haben, weil dann habe ich ein besseres Finanzierungsmodell. Also könnte sich auch diese Finanzierung in diese Richtung auswirken?
Gut, wenn es so wäre, wäre das ja ein positiver Effekt, weil sie dann die soziale... In den Niederlanden, sondern in den Niederlanden ist es schwer zu beantworten, weil es hier sehr viele konfessionelle Schulen gibt, die ja auch sozusagen konfessionell gewählt werden. Ich müsste mir die Daten unter dem Gesichtspunkt nochmal anschauen, ob sie in den letzten 10 Jahren da die soziale Zusammensetzung der Schulen geändert haben. Das ist eine gute Idee, aber wäre sicherlich ein positiver Effekt, der allerdings natürlich erst nach gewissen Jahren erst eintreten könnte.
Mir ist bei dieser Diskussion jetzt der Gedanke gekommen, dass eigentlich nicht im gesamten Prozess die Indexexaktheit und Fehlerfreiheit der entscheidende Punkt ist, das ist für die Empirie und methodisch notwendig. Der sehr viel wichtigere Bereich ist mir jetzt hier nämlich der Transfer von diesen Daten und Erkenntnissen in den politischen und administrativen Entscheidungsbereich hinein. Eigentlich müsste man auch einen Index machen über diese Entscheidungsprozesse, die allerdings so vielschichtig sind, dass es wahrscheinlich empirisch nur mit einem großen Computer zu bewältigen. Also jetzt mache ich es ein bisschen zynisch. In Wirklichkeit ist aber dort der eigentliche wesentliche Punkt, denn Untersuchungen und Modelle gab es ja, gibt es ja schon seit, ich weiß nicht, Kaiserin Maria Theresias Zeiten, sagen wir es halt einmal wie ein Lapidar, aber der Punkt ist, wie passiert der Transfer in den Entscheidungsprozess Entscheidungsträger und gelingt es, dass das dort zur Erkenntnis gebracht wird?
Ja, gibt es da bereits Studien dazu? Ich vermute nicht, oder?
Vielleicht politikwissenschaftlich, keine soziologischen Studien.
Okay, gut. Wir sind da kann man wir dann aus.
Ja.
Danke. Ja, ich habe noch eine Frage zur Wirkung der zusätzlichen finanziellen Mittel. Und zwar ist es ja auch denkbar, dass diese Wirkung nur kurzfristiger Natur ist. Das heißt, dass die Schulen mehr Mittel bekommen, aber dass sie es nicht schaffen, diese Mittel so zu investieren, dass langfristig eine positive Wirkung gewährleistet kann, werden kann, dass man quasi einen Einmaleffekt oder einen kurzfristigen Effekt hat, aber dann diese Mittel als gegeben genommen werden und dieser positive Effekt, der zu Beginn eintritt, im Zeitverlauf verschwindet. Und es kann ja auch durchaus möglich sein. Was könnte man tun, dass man dem entgegenwirken kann?
Ich glaube, es betrifft natürlich jede Maßnahme, weil zunächst auch ein kurzfristiger Effekt ist besser als gar kein Effekt. Also das vor allem angesichts des hohen Anteils an Risikoschülern in Österreich hat. Die langfristige Aufrechterhaltung einer Maßnahme wird oft argumentiert natürlich mit einem gewissen professionellen Verständnis, dass dann ein stärkeres, man ist eigenverantwortlich, man ist stolz auf was man das gemacht hat und möchte es auch aufrechterhalten. Das heißt, das ist ein wichtiger Mechanismus, der eintreten könnte. Aber es ist der kritische Punkt, das ist bei allen Maßnahmen, ist der lange Atem. Das heißt, dass oft werden Maßnahmen gesetzt, die nur kurzfristig wirken und sind schwer langfristig aufrechtzuerhalten. Ich glaube, es gelingt nur dann, wenn eben diese demokratischen Strukturen immer wieder Erneuerungen haben. Deshalb auch die Idee, dass sich das System offen sein muss, quasi der Plan muss ja auch legitimiert werden gegenüber Außenstehenden. Es ist ja nicht nur so, dass die Schule sich etwas ausdenken kann, wir bekommen das Geld, machen einmal Wirkung, dann haben wir es da und dann machen wir so weiter wie bisher, sondern es ist ja der Prozess, sondern also die Idee, dass das permanent auch von außen Gemeinde und andere Akteure kontrolliert und begleitet wird. Das trägt vielleicht dazu bei, das aufrechtzuerhalten. Aber es ist nicht einfach, das wissen wir alle, die Motivation, etwas zu machen, aufrechtzuerhalten, bedarf der Anerkennung. Und die Anerkennung können möglicherweise auch diese externen Akteure geben.
Okay. Da ist noch eine Wortmeldung.
Nur anfügen an das, was Sie gesagt haben, es wäre dann auch wünschenswert, dass die Maßnahmen nicht ewig sozusagen in dem Ausmaß sein sollen, sondern die Generationenwirkung, würde ich jetzt einmal sagen, müsste eigentlich die sein, dass wir dann weniger Risikoschüler haben, besser ausgebildete Leute und dementsprechend dann relativieren sich natürlich diese Maßnahmen auch hoffentlich.
Ja, aber das ist natürlich ein Zeithorizont von 10, 15 Jahren, also dann kann das durchaus eintreten. Aber es ist dann nicht jetzt mit extrem schnellen Wirkungen zu rechnen. Also vielleicht kurzfristig schnell, aber wichtig ist ja doch, dass das aufrechterhalten wird. Aber da haben Sie recht, dass Sie dann irgendwann alle Schulen nur mehr 100% oder etwas benötigen. Wobei, ich glaube, das zumindest haben wir in den letzten 10 Jahren in PISA keine Änderungen festgestellt. Es hat sogar gezeigt, dass die Abhängigkeit der Leistungen von der Bildung in den 10 Jahren stärker geworden ist in Österreich. Das heißt, also, zumindest in den letzten 10 Jahren ist es nicht gelungen, diese Bildungsungleichheiten abzubauen.
Gibt es Studien darüber, wie weit diese vereinheitlichten Bildungsstandards, die über PISA gemessen werden, Auswirkungen auf die Kreativität und die individuelle Förderung von Stärken von Kindern haben? Gibt es da Tendenzen zu sagen, es geht darum, möglichst gut nach diesen Kategorien, die in PISA abgefragt werden, die Kinder dahin zu trainieren, jetzt einmal im negativen Sinn, oder beziehungsweise wie weit wird Kreativität gefördert durch diese Bildungsstandards?
Wie gesagt, auf Studien gibt es noch keine dazu. Die Bildungsstandards zum Beispiel sind ja erst letztes Jahr zum ersten Mal flächendeckend geprüft worden. Sie sind erst vor 3 Jahren, 2009, eingeführt worden, das heißt auch als Zielvorgabe. Diskutiert wird das immer wieder, also das heißt, empirische Evidenzen gibt es noch keine, dass es ein Training zum Test in manchen Ländern gibt, das hat sich schon herausgestellt, dass ein Training zum Test stattfindet. Deshalb wird eben jetzt auch der Versuch gemacht, das ist ja auch schon PISA mal gemacht, dann auch sogenannte überfachliche Kompetenzen mit zu erfassen. Also die Idee ist schon so, dass wahrscheinlich man sich auf das orientiert, was genau operationalisiert und vorgegeben ist, und deshalb gibt es eben auch Ansätze, diese überfachlichen Kompetenzen wieder stärker, zumindest messbar zu machen, und wenn sie messbar sind, mit der Vorstellung, dass sie dann das gleiche Gewicht bekommen wie die derzeit erfassten Kompetenzen. Aber empirisch ist das noch nicht belegt, wäre noch gar nicht möglich in dem kurzen Zeitraum.
Könnten Sie Beispiele für diese überfachliche Kompetenzen nennen? Was ist das?
Ja, überfachliche Kompetenzen sind einerseits Persönlichkeitsentwicklung, Sozialverhalten, soziale Kompetenzen, die aufgebaut werden, dann auch eher analytische, also Kommunikationskompetenzen, was auch bisher schon mal getestet worden ist, Problemlösefähigkeit allgemeine, das heißt, das sind quasi Fähigkeiten, die in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden. Mhm. Dazu kommen auch die ganzen kulturellen Werte, die ja auch in Verfassung rangstehen, dass die österreichische Schule ja die Aufgabe der demokratischen Erziehung hat, der Erziehung Richtung Europa, der Vermittlung zentraler kultureller Werte.
Okay. Dieses mathematische Modell ist dazu da, Mittel zu verteilen, gerechter zu verteilen und so einen Anreiz zu schaffen für die Schulen, dass die Ergebnisse besser werden, dass weniger Risikoschüler und so weiter auf Dauer da sind. Andererseits kann das natürlich nicht alles sein. Die Schulen müssen mit Know-how versorgt werden. Wie macht man das besser? Es müssen auch die Strukturen sich ändern und dementsprechend ausgebaut werden. Zum Beispiel mit der neuen Mittelschule oder solche Sachen. Ne? Und wenn, dann müsste man da ein Paket schnüren, damit Ergebnisse herauskommen. Sonst wäre es halt, dieses Modell würde geldgerecht verteilen. Ja, und würde halt Schüler fördern, man würde die Möglichkeit schaffen, dass Schüler gefördert werden, die das notwendig haben, aber wenn die alten Methoden oder die alten Strukturen da sind, dann wird es halt so bleiben. Ne?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, wie gesagt, einerseits glaube ich schon auch an die Kreativität und die Erfahrungswissen der Lehrkräfte, dass vielleicht die selber auf gute Ideen kommen. Dann wichtig ist auch die Öffnung gegenüber der Gemeinde und des Umfeldes, dass die zum Beispiel in diesem erweiterten Schulgemeinschaftsausschuss Ideen einbringen, neue Vorstellungen einbringen. Und dann bedarf es eben dieser Wissensstruktur, quasi so eine Art Datenbank oder Sammlung über erfolgreiche Schulen. Das heißt, erfolgreiche Schulen wären eben die trotz schlechter oder ungünstiger Ausgangsbedingungen einen Schulerfolg gemacht hat. Aber ich glaube, es wäre ein Experiment und Politik ist auch experimentiert. Experiment. Ich glaube schon, dass auch von den Schulen selbst Lösungen kommen. Also ich glaube schon, dass die auch Vorstellungen haben, was sie besser machen könnten. Dann wäre quasi, macht die Schule einen Plan, wäre natürlich hilfreich, wenn sie bei dem Plan auf eine Wissensdatenbank oder so etwas zurückgreifen könnte, legt den Plan sozusagen diesen erweiterten Schulgemeinschaftsausschuss vor, wo er diskutiert wird, wo auch dann die Gemeinden und Vertreter des Umfelds sind, dann gibt es neue Anregungen und ich kann mir schon vorstellen, es wird nicht jede Lösung erfolgreich sein, man wird Irrwege eingehen, aber so eine Datenbank gibt es nicht, die müsste erst aufgebaut werden, sozusagen so ein Wissensbestand, da wird sicherlich entstehen jetzt auch statistisch werden wir in ein paar Jahren eine gute Datenbasis haben durch die Bildungsstandards. Bei den Bildungsstandards wird es möglich sein, sogenannte resiliente Schulen zu identifizieren. Das heißt, dass Schulen, die trotz ungünstiger Ausgangsbedingungen gute Leistungen erbracht haben, das geht mit den Daten, die wir derzeit haben, nicht. Zum Beispiel in Börs oder PISA, da ist die Anzahl der Schulen zu klein, um diese Schulen sozusagen genauer statistisch beschreiben zu können, die trotz ungünstiger Ausgangsbedingungen erfolgreich sind. Aber langfristig wird das sicherlich auch eine Datenbasis oder eine Datenbank aufgebaut werden. Aber Sie haben recht, es bedarf einer Wissensstruktur, aber ich wäre nicht so pessimistisch, dass die Schulen nicht selbst auf gute Ideen kommen.
Eine Frage, die sich für mich aufdrängt, was heißt das für die Ausbildung der Lehrer? Ja? Heißt das, mit den bisherigen Ausbildungsinhalten ist es durchaus machbar, dieses Schulsystem zu verändern? Oder braucht es da auch inhaltlich in der Ausbildung für die Lehrer auch einen Input? So wie ich Sie jetzt verstanden habe, gehen Sie davon aus, dass das Lehrpersonal von sich aus, wenn andere Rahmenbedingungen da sind, diese Kreativität und diese Möglichkeiten wahrnehmen wird.
Ja, zumindest glaube ich, dieses Modell würde mal signalisieren, dass wir ein Vertrauen in die Lehrkräfte setzen. Was derzeit oft so lange in der Medienwelt sind, der Lehrer eher schlecht dargestellt, und wenn irgendetwas nicht klappt, dann wird den Lehrern entschuldigt. Das heißt, es wird einmal wieder Vertrauensvorschuss gegeben. Dann kann die Schule oder auch die Lehrer können so kommen, wir haben da Defizite. Ich glaube schon, dass Defizite bestehen, zum Beispiel im interkulturellen Bereich. Aber dann wäre die Idee, dass man sagt, eignet sich dieses Wissen an, man holt Experten rein, die einem behilflich sind, dieses Wissen aufzubauen. Oder man hat Geld und sagt, nur einer von uns fährt zu dem Seminar. Oder einer macht dieses, was ich meine, das Gewalt- oder Konfliktgeben, einer von uns macht dieses Konflikttraining mit und transportiert es dann an der Schule. Das heißt nicht, dass es keine Defizite gibt, aber ich glaube, man kann zumindest die Defizite darstellen. Möglicherweise braucht man auch externe Hilfe dazu, um die Defizite zu erkennen und dann umzusetzen.
Aber prinzipiell finde ich die Idee ja spannend, dass man glaubt, dass man mit mehr Geldmitteln dann trotzdem ein Output hat.
Das heißt,
trotzdem ein Output hat, weil das heißt ja, Risikoschulen, mit Risikoschüler werden immer mehr Risikoschüler anziehen. Ja. Eltern nehmen ihre Kinder natürlich nicht aus gehobenen oder aus bildungsferne Eltern werden ihre Kinder wieder dorthin geben müssen, wo sowieso eine Risikoschule ist. Das heißt, im Grunde genommen glaubt man ja dann dran, dass man mit mehr Geld das trotzdem das System dann rettet, oder? Und die Idee finde ich ja so spannend, dass man sagt, okay, du jetzt gerade als Soziologe, nicht die Gesellschaft aufmischen und sagt, ich glaube wirklich daran, dass mehr Geld das schafft, dass man dann einen Haufen Risikoschüler in solche Schulen hat und dann trotzdem einen besseren Output hat oder die aus dem auszubringen.
Ja,
und das heißt, finde ich, also vielleicht gibt es da Untersuchungen, aber auf die Idee war ich nicht gekommen. Gell? Das wären dann besonders schwierige Schulen und sage, okay, habt ihr mehr Geld, aber ihr schafft es dann trotzdem. Gell?
Das war ja ein vermuteter Effekt, soweit ich das verstanden habe.
Mir war es ja lieber, wenn man sagt, okay, wir nehmen jetzt Schüler, die eh risikobehaftet sind und geben sie in Schulen aus elitären Schichten. Gell?
Mhm.
Das war meine Idee, aber vielleicht glaube
ich, ja, ich glaub, das waren die bisherigen Ansätze, aber die sind halt nie, haben nie funktioniert. Also dass man sagt, man ändert die Ausgangsbedingungen. Die ändern sich vielleicht, wie die Martina gesagt hat, langfristig, wenn dann so eine Schule erfolgreich ist, das wird dann bekannt, der hat gute Bedingungen, die machen interkulturelles Kompetenztraining und man fährt mit den Schülern mal wohin, dann kann das schon sein, dass das auch für andere attraktiv ist. Da liest man schon in den Medien auch immer Beiträge in Berlin und in anderen Städten, wo das schon funktioniert, also einzelne Schulen. Aber wichtig ist, dass das nicht nur einzelne Schulen bleibt, sondern es müsste ja ein Gesamteffekt sein und eigentlich, also bei zwei, drei Schulen wäre ja kein großer Gesamteffekt gegeben.
Bitte schön.
Das ist nur eine kurze Frage und zwar, ist es da nicht schon etwas spät, wenn man da anfängt, eigentlich erst im schulischen Bereich, müsste man jetzt schon ein bisschen vorher ansetzen, weil dann im schulischen Bereich sind ja eigentlich schon die Grundlagen für das, für die zentralen Kompetenzen, wie Lesen, dass sie alle anderen dann hinteranziehen, schon ja so dringend notwendig. Das heißt, müsste man mit dieser Indexmessung nicht auch schon vorher anfangen?
Jein, also natürlich Frühförderung ist nie falsch, das heißt Frühfördern wird auch viel gemacht. Allerdings zum Beispiel selbst in Österreich, wenn man schaut, die Leistungsdifferenzen in Österreich entstehen erst in der Sekundarstufe 1. Zum Beispiel, wenn man die Börsdaten Ende der vierten Klasse hernimmt, liegt Österreich noch im Durchschnitt, also im europäischen Durchschnitt. Und dann sozusagen passiert das in der Sekundarstufe 1, also in der 5. bis 8. Schulstufe, dass Österreich hier diese insgesamt an Leistung verliert und auch diesen hohen Anteil an Risikoschule erzeugt. Das heißt, möglicherweise wird diese Frühförderung doch etwas überbewertet. Es ist sicherlich kein Fehler, wird derzeit auch sehr viel investiert, aber die Gefahr wäre schon, wenn das nicht fortgesetzt wird, diese Anstrengungen, die man im Frühförderbereich macht, das heißt, wenn die nicht aufrechterhalten werden, dann verpuffen die. Das heißt, was derzeit die große Gefahr ist, man investiert viel in die Kindergärten, macht der Sprachförderung, und wenn das sozusagen dann in der Schule nicht fortgesetzt wird, dann verpuffen die Effekte. Also man hat da bis jetzt in Österreich auch überhaupt keine Effekte des Kindergartenbesuchs feststellen können. Zum Beispiel bei uns 2006, das heißt, das waren die 10-jährigen Kinder, die sind 1996 geboren, die sind Anfang 2000 in den Kindergarten gegangen, da hat die Kindergartendauer keinen Einfluss auf das Leistungsniveau nach in der 10. Klasse. Da gibt es jetzt unterschiedliche Erklärungen, dass die Schulen doch wieder kompensatorisch sind, das heißt, die Schwachen, die mit geringen Eingangsvoraussetzungen kommen, wieder ausgleichen. Aber es hat keine Wirkung festgestellt. Ich vermute, es wird anders werden in Zukunft. Wir haben auch erste Daten, dass jetzt die großen Investitionen in den Kindergarten schon Wirkungen zeigen auf das Leistungsniveau. Allerdings nur dann, wenn sie aufrechterhalten werden. Und was in der Pubertät passiert, in der Sekundarstufe 1, ich glaube, das ist schon einmal ein anderer Entwicklungsschub. Kann man sicherlich in Frühförderung Grundsteine legen, aber es kommt da noch so viel dazu. Und man braucht da auch Strukturen. Das heißt, da ist die ganze Pubertät, die neuen Entwicklungsaufgaben, da passiert so viel, auch günstiger Kindergarten und Frühförderung kann da, wenn das nicht aufrechterhalten wird, kann da zu einem Leistungsabfall führen.
Also ich finde das Modell sehr interessant, vor allem einerseits den Aspekt der Schulautonomie, weil um jetzt in einer betriebswirtschaftlichen Diktion zu sprechen, so Change-Prozesse dadurch ausgelöst werden könnten, die dauern erfahrungsgemäß bei manchen Schulen länger oder bei manchen Betrieben so mal länger, bei anderen sind es schneller da irgendwie, aber irgendwann sind es dann überall sozusagen oder irgendwann setzen es bei allen ein, noch Widerstand. Wenn man jetzt auch den Gedanken der Wahlmöglichkeit, dass ich als Mutter, also ich bin jetzt keine Mutter, aber die Wahlmöglichkeit habe zwischen wie ich mich sozial segregieren, wenn ich das will, oder wie eine Schule, die gute pädagogische Konzepte anbietet, dafür nehme ich in Kauf, dass ich oder nehme ich in Kauf, dass ich sozial schwächere Mitschülerinnen habe, was die interkulturelle Kompetenz angeht, dafür vielleicht mehr die kreativen, innovativen Konzepte, wodurch auch wieder Belohnungseffekte für die Lehrerinnen in Form von Wertschätzung passieren, Zuspruch, also könnte eine ziemlich gute Dynamik eigentlich auslösen, denke ich. Ein Aspekt, der mir jetzt dazu einfällt, weil sie sozusagen diese Segregationsaspekt, also die Wahl der Eltern wird ja individuell stattfinden. Manche wollen es mehr interkulturell und andere wollen halt sozusagen gerne in ihrer Hegemonie leben. Und nachteilig, also die Nachteile davon würden sie ausgleichen. Was wäre aber zum Beispiel mit Privatschulen? Also wenn jetzt zusätzlich zu den öffentlichen Mitteln nur private Gelder an die Schule kommen, welche Verzerrungseffekte würde das dann sozusagen bringen? Einerseits die konfessionellen Schulen, aber auch immer, keine Ahnung, städtische private Gymnasien oder Gymnasien mit einem privaten Finanzierungsanteil.
Das wäre jetzt die, wenn eine Schule Zusatzsponsoring hat, ob man das wieder abzieht von den Zusatz. Zunächst, eine Schule sollte auch, also unabhängig von der Trägerform, denke ich mir, wenn eine Schule einen bestimmten Bedarf hat, auch wenn eine private Schule eine ungünstige soziale Zusammensetzung hat, was sie oft nicht hat, sollte sie auch das Geld bekommen. Und dann ist eher die Frage, wenn es einer Schule gelingt, zum Beispiel noch zusätzliche Sponsorgelder einzuwerben, ob man die berücksichtigt abzieht. Das würde ich nicht machen. Ich sage, wenn man schrittweise, jetzt würde ich das Modell einmal einführen, schauen, was es bewirkt, und dann, wenn also eine Schule, zum Beispiel entstehen Schulpartnerschaften, wäre die Gemeinde ist vertreten und vielleicht auch noch andere Förderer der Schule, wenn da noch zusätzliche Gelder kommen, ist das wünschenswert. Also ich glaube, da würde das nicht gleich wieder abziehen, betriebswirtschaftlich, von dem, was sie bekommen.
Darf ich eine ganz provokante Frage stellen? Und zwar sind ja auch die Universitäten Schulen, hohe Schulen. Mhm. Inwieweit wäre Ihre Formel auch auf Universitäten anwendbar und welchen Aufschrei würde es dann in den universitären Gremien geben?
Ich glaube, dass also die Basisfinanzierung wird nicht angetastet, es geht nur um Zusatzgeld, da wären alle Universitäten froh. Und ich glaube, dass auch die Universitäten da einen Nachholbedarf haben, was die Anwerbung von Kindern aus bildungsfernen Schichten anbelangt. Das heißt, man also auch die soziale Zusammensetzung, also wenn Universitäten belohnt werden, wenn sie Kinder aus bildungsferneren Schichten oder Kinder mit Migrationshintergrund zum Studium anwerben, würde das Modell durchaus positiv finden. Also ich denke mal, da ist auch Nachholbedarf da, wobei natürlich die Weichenstellungen vorher gemacht werden. In Deutschland ist man sich dieses Problem schon mehr bewusst. Das wird auch dann relevant, wenn der demografische Wandel einsetzt, die Studentenzahlen stagnieren oder sinken, dann wird es wichtiger, auch hier für die Universitäten alle Potenziale auszuschöpfen. Und dann würde dieses Modell durchaus auch für die Universitäten adäquat halten.
Also auch universitär anwendbar.
Ja.
Aber wir haben ja derzeit nur eher einen zu großen Zudrang zu den Universitäten in Relation zu dem, was an budgetären Möglichkeiten gegeben ist, oder?
Na, die Idee wäre ja hier ähnlich, dass man sagt, die Universitäten sind sozial selektiv, wo wir in Österreich überhaupt keine Daten haben zunächst einmal, aber es ist anzunehmen, dass es stark sozial selektiv ist und natürlich ist es auch wichtig hier, dass an den Universitäten der Zugang, also der Zugang chancengleicher wird. Also die Versuch aus Kinder aus Arbeiterhaushalten, Nicht-Akademikerhaushalten, Kinder mit Migrationshintergrund, die sogar an der Universität unterrepräsentiert sind, für die Universität zu gewinnen und dafür gibt es Zusatzgeld. Das wird derzeit bei der Mittelvergabe überhaupt nicht berücksichtigt.
Okay. Eine Frage ist für mich vorhin noch aufgetaucht, ob nicht diese Risikoschüler solche Schulen sozusagen zusätzliche Schüler ansehen, weil es ja mehr diesen Effekt des Mehrgeldes gibt. Und ich habe mir gedacht, ja, es ist ja, wie oft wählen tatsächlich Eltern für ihre Kinder die Schulen aus oder haben die Möglichkeit hier Schulen auszuwählen, überhaupt, wenn sie sozusagen in einem bestimmten Stadtteil leben und da sozusagen auch eine bestimmte demografische und schichtspezifische Merkmale vorhanden sind, ist das nicht eher etwas, was sehr hypothetisch ist, sondern einfach rein vom Faktischen, wie die regionale Gegebenheit ist und die regionale Struktur gegeben ist, ohnehin mehr oder minder sehr stark bestimmt wird.
Gut, das hängt natürlich von der städtischen Region ab und von der Regelung, ob es Schulsprengel gibt, keine Schulsprengel gibt. Schulsprengel sind ja in Graz abgeschafft, in Linz sind sie abgeschafft, wo die Wahlfreiheit besteht. Jetzt müsste man in unsere Daten schauen, wie viel Prozent diese Wahlfreiheit tatsächlich sozusagen realisieren, nutzen. Mhm. Aber das hängt sehr stark von den Regeln ab. Ich glaube, in Salzburg gibt es noch Schulsprengel. Allerdings, wenn Sie an Gymnasium denken, ist das ohne dies frei wählbar. Das sind ja an keine Sprengel gebunden.
Okay. Ich habe noch eine Frage. Ist es auch denkbar, dass wenn man so einen Index bildet und diesen auch veröffentlicht, das heißt alles transparent wird, dass sie durchaus eine stigmatisierende Wirkung hat, wenn man da eine Schule hat, wenn man da einen sehr hohen Förderbedarf hat, basierend auf den Indikatoren eben der Schichtzusammensetzung der Schülerinnen und Schüler, dass dann Leute sagen, Eltern sagen zum Beispiel, oh Gott, da kann ich mein Kind überhaupt nicht hingeben in die Schule. Kann man sich das auch denken? Dass quasi während dieses Index eine stigmatisierende Wirkung haben könnte für eine Schule.
Das ist vielleicht der Unterschied zwischen protestantischen und katholischen Ländern, also in der Schweiz oder in den Niederlanden hat der Index, also ist eine größere Transparenz, da wird das eher positiv gesehen und man ist auch stolz, wenn man eine Schule fördern kann und Ungleichheiten ausgleichen kann. In Österreich würde das nicht ganz ausschließen. Man könnte sich deshalb überlegen, dass in einer ersten Phase der Index berechnet wird, das Verfahren transparent dargestellt wird, aber nicht großes auf irgendeiner Homepage veröffentlicht wird, was jede Schule konkret bekommt. Aber trotzdem bleibt da die Mittel, aber wichtig wäre schon auch eine gewisse Transparenz, weil umgekehrt kann natürlich Transparenz auch Neid erzeugen, wenn dann sich herumspricht, die eine Schule hat es auf einmal so viel mehr Geld bekommen. Das ist wieder ungerecht, wir haben nichts bekommen. Also insofern muss man wahrscheinlich einen Balanceakt finden, man muss das Modell transparent machen, man muss erklären, warum eine Schule mehr bekommt, vielleicht auch dann den Index nicht veröffentlichen, sondern einfach, dass die Schule ein bisschen ein Zusatzbudget bekommen hat, um die schwierigen Ausgangsbedingungen auszugleichen. Ich glaube, dass es inzwischen schon akzeptiert wird. Ich glaube, das sieht ja auch jeder ein, wenn eine Schule unter schwierigen Bedingungen arbeitet, dass die Schule Zusatzgeld bekommt.
Und das schließt eh ein bisschen an dem an. Es hat sich nämlich schon ausgestellt, dass wie die Schulsprengel in Linz ausgelöst worden sind, dass sehr viele aus Wiesen, Spallerhof zum Beispiel in die Froschbergschule oder Böslingberg gependelt sind. Also das ist nach wie vor schon ein Effekt. Also dass Kinder aus Schichten, aus höheren Schichten dann doch ausweichen. Ja.
Diese indexbasierte Mittelverteilung hat sicher einen Charme, aber ich glaube, kann erst dort ansetzen, wo in der Schule gewährleistet ist, dass die Schülerzusammensetzung wirklich die gesellschaftliche Wirklichkeit abbildet. Sonst habe ich die Gefahr, dass ich wirklich Spezialschulen habe, dass ich sage, okay, ich habe da einen hohen Migrationsanteil, kriege ein paar Euros dazu. Ich habe geschickte Kinder, kriege ich weniger, aber war ein super Erfolg und da los ist dabei, weil ich gar nicht bemühen muss um andere Schichten, um Kinder mit Migrationshintergrund. Und ich glaube, da muss man aufsetzen. Die Schule muss einmal in der Klasse einmal die gesellschaftliche Wirklichkeit abbilden, nach diesen Diversitätskriterien mal anzuschauen, was spielt sich in der Schule ab, in der Klasse, und zusätzlich dann diese indexbasierte Mittelzuteilung und Verwendung. Ich glaube, dann hat es einen Charme und dann kann man es durchziehen. Und dann ist auch die Frage der Sprengelschulen, dass man sich nicht aussuchen kann, wo tue ich mein Kind hin, was passt gerade. Das sind dann diese ganzen Elite-Schulen und Privatschulen und. Und ich glaube, man braucht wirklich eine gute Mischung für die Kinder und dann kann man das, glaube ich, relativ gut umsetzen. Aber ohne diese Basisverteilung, glaube ich, geht es schlecht.
In der Theorie richtig, aber in der Praxis ist natürlich, wir haben eine räumliche Segregation, das heißt auch in den Wohngebieten ja bereits eine Segregation. Und was soll dann die Schule abbilden? Soll die Schule die räumliche Segregation abbilden? Dann ist genauso wie oder soll es sozusagen den österreichischen oder den städtischen Durchschnitt abbilden? Also insofern müssen wir mal das Ziel genauer definieren, was eine Schule abbildet. Wenn man beim regionalen Einzugsgebiet bleibt, bildet es die räumliche Segregation der Schulen ab, das wird noch stärker. Insofern ist, glaube ich, das ein wichtiges Ziel, dass man sagt, man soll stärker wieder soziale Heterogenität in den Schulen erreichen. Aber zu einem gewissen Ausmaß, wahrscheinlich muss man realistisch sein, das ist noch schwerer zu realisieren als Schulautonomie. Und darum, glaube ich, ist nicht eine Maßnahme gegen die andere, und leichter realisierbar ist wahrscheinlich die Schulautonomie und den Schulen Geld zu geben. Also ein gewisses Ziel als soziale Heterogenität ist wünschenswert, aber sie ist alleine räumlich oft schon immer möglich, weil es eine starke räumliche Segregation gibt, und dann wird sie sich wahrscheinlich zu einem gewissen Ausmaß nie vermeiden lassen, dass es gewisse Segregationen gibt. Was man auch gemacht hat, man kann auch über andere Aspekte nachdenken, um die soziale Heterogenität zu erhöhen. Ich glaube, in einigen Schulen in den Niederlanden hat man Schulpartnerschaften gemacht, dass man gesagt hat, es ist zwar nicht gelungen, dass man Schule quasi als Abbild der städtischen Sozialstruktur macht, aber zumindest hat man Partnerschaften, dass sie die sozialen Schichten wieder begegnen. Das ist vielleicht auch ein vernünftiger Ansatz. Und über was man nachdenken kann, ist vielleicht wieder größere Schulen oder Schulverbünde zu machen. Wenn man sagt, ich habe eine benachteiligte Schule, eine weniger benachteiligte Schule, die beiden geben einen Schulverband, dann habe ich wieder ein stärkeres repräsentatives Bild. Aber man muss auch noch ein bisschen kreativ sein. Allerdings vorübergehend wahrscheinlich auch akzeptieren, dass Schulen benachteiligte Schulen sind, und denen sollte halt durch eine Mittelzuweisung geholfen werden.
Bitte, da war ein Wort. Ich wollte an dem, was die Frau Hagel gesagt hat, noch kurz ansetzen. Das ist vielleicht jetzt nur eine Spitzfindigkeit. Aber wenn jetzt eine Schule da mehr Mittel lukriert und die hätte die Freiheit, das einzusetzen, könnte sie nicht auch versucht sein zu sagen, im Herausschälen für spätere größere Zuteilungen vom Normalbudget, also ich sage, ich weite aus, mache eine zusätzliche Klasse und so weiter. Ich weiß nicht, ob die Autonomie so weit geht, aber wäre ja denkbar, dass die Schule sagt, okay, ich ziehe mehr Leute an, habe dann später bessere Verhandlungsbasis für weitere Budgetzuteilungen, aber der eigentliche Effekt würde verloren gehen, wenn das eben nicht irgendwo doch ein bisschen gebunden ist an Spezialmaßnahmen, sagen wir mal so.
Das heißt, der Effekt geht verloren, weil die Betreuungsrelationen schlechter werden, oder? Ich verstehe es nicht. Das heißt, die Schule sagt, sie nimmt mehr Schüler auf. Das heißt, sie macht Werbung, besucht meine Schulen.
Für das Geld. Sie kriegt 14% mehr Geld, aber nutzt das eigentlich dazu, um die Schule sozusagen eher zu vergrößern und nicht jetzt die Qualität zu verbessern.
Gut, dann wird sie auf jeden Fall wieder mehr Geld bekommen. Das heißt, das wahrscheinlich durch mehr Größe entsteht auch eine größere Heterogenität, vermute mal. Vielleicht tritt auch dadurch ein positiver Effekt ein, wenn mehr Kinder in die Schule gehen, dass dann die Schülerschaft heterogener wird und von daher vielleicht der positive Effekt eintritt. Also, aber ich sehe schon, es gibt noch viele Details zu bedenken. Die Realität ist immer komplexer als einfache Modelle.
Okay. Können Sie das Mikro zwei Personen weitergeben? Danke.
Ich kann die Wortmeldung von da hinten anschließen. Ich meine, das Ganze stellt insgesamt relativ hohe Anforderungen an die Politiker und an den politischen Diskurs. Jetzt zum einen, ich meine, im Gesundheitswesen gibt es das Thema Health in All Policies. Ich kann nicht im Bildungswesen alles richten, was sozusagen andere Politiken oder Politikfelder vergeigen, wie eben zum Beispiel die räumliche Segregation. Also das müsste man dann insgesamt auf Gemeindeebene, aber ich sage mit einem erweiterten Schulgemeinschaftsausschuss vielleicht hat die Möglichkeit der Sensibilisierung, dass man sagt, okay, wir haben eine räumliche Segregation, da müssen wir was dagegen machen, weil das sich auf bestimmte Bildungsbereiche einfach stark auswirkt und damit dann natürlich langfristig Auswirkungen zeigt. Aber auch das Thema Vorurteile, wenn ich sage, okay, jetzt haben wir da die sozial schwachen Kinder und die Ausländerkinder, da gibt es wieder die Euros für die und für mich nicht. Also natürlich muss man da politisch schauen, dass quasi der lange Atem und der Anstand irgendwie über die Zeit erhalten bleibt. Was, glaube ich, schon eine ziemliche Herausforderung sein kann. Vor allem, weil, ich meine, jetzt kann es wiederum aus dem Gesundheitswesen sagen, wo halt sehr oft das Thema Eigenverantwortung, naja, musst du halt abnehmen, dann bist du selber schuld, wieso soll ich als Beitragszahler für die mitzahlen? So in der, also diese Art von Meinungen werden ja sehr häufig geäußert, trotzdem. Also so eine Art solidarische Grundhaltung in der Gesellschaft über soziale Schichten hinweg eigentlich eine Voraussetzung dafür wäre, dass man das politisch auf die Wege kriegt.
Gut, wenn man, also wichtig wäre mir, dass man sich mal einigt auf dieses Indexmodell, wenn man es mal theoretisch durchspielen. Wenn man sich mal geeinigt hat, ist das sozusagen weitgehend entpolitisiert zunächst. Es gibt ja eine Budgetformel, nachdem das verteilt wird. Und dann wäre hier ein Moment erreicht, wo das weitgehend entpolitisiert ist. Also im Vorfeld bei der Einführung würde es sicherlich eine Reihe von politischen Diskussionen geben. Das wäre vielleicht auch noch ein Reiz dieses Modells, dass man sagt, man delegiert es an die kleineren Einheiten. Man einigt sich einmal auf die Berechnungsformel und dann ist das eigentlich ja außerhalb der politischen Diskussion. Außerdem ist die Frage dann der Veröffentlichung, wird veröffentlicht sozusagen, wird es dann dokumentiert, die Schule A hat so viel Geld bekommen, die Schule B hat so viel Geld bekommen. Dann ist natürlich immer nicht auszuschließen, dass da politisches Kleingeld daraus gemacht wird.
Das wirft jetzt für mich eine Frage auf, ich habe jetzt an die Elite gedacht, also an die Schüler, die eigentlich über dem Durchschnitt liegen, wo ja die Forderung ist, sozusagen, sind dann nur in diesem Modell genügend Ressourcen da, um diese Elite entsprechend auch weiter fördern zu können? Wo ist die Elite geblieben?
Gut, jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, wo man das...
Wir sind jetzt im Grundschulbereich etc., ja. Aber...
Gut, die Elite ist immer nicht ausgeschlossen in dem System. Sie kann ja genauso gefördert werden. Es geht ja nur quasi, dass die Leistungen herkunftsunabhängiger werden. Das heißt, man kann sogar sagen, es entsteht vielleicht sogar mehr Elite dazu, weil ja Begabungen gefördert werden sollen, unabhängig von den sozialen Leistungen. Und das andere ist die Frage, was macht man mit den Geldern, die derzeit für die Begabtenförderung investiert werden? Die Österreich gibt da relativ viel Geld aus, ist da auch, wenn einmal ein Kind als begabt diagnostiziert ist, also weil jetzt die letzten Berichterstattungen auch sehr gut, nur die Diagnose mangelt noch. Das heißt, die Diagnosefähigkeit, jemanden als begabt einzustufen, ist noch verbesserungsbedürftig. Und das hat vielleicht dazu, man könnte dann wahrscheinlich, wenn das weniger stark von der sozialen Herkunft abhängt, wäre vielleicht auch die Diagnose, das Erkennen von Begabungen besser. Nicht, dass man einfach Begabungen zuschreibt aufgrund der sozialen Herkunft, sondern tatsächlich Begabungen erkennt aufgrund der Gegebenheiten. Und weniger von der sozialen Herkunft. Wobei das auch derzeit die Frage ist, ob die tatsächlichen Begabungen hängen natürlich immer von der Interaktion mit der Umwelt ab.
Gut. Das Thema ist erschöpfend behandelt, würde ich sagen. wenn es keine Wortmeldungen mehr gibt. Ich sage danke für Ihre Beiträge, die Sie gebracht haben. Danke für Ihren Input. Ja. Der Verband der Soziologen wird weiterhin derartige Veranstaltungen in Kooperation mit dem Kepler-Salon machen. Und das nächste Thema wird sein Jugend und Politik. Wir werden das voraussichtlich im März, April machen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause.